Bicarbonat ist ja einfach erstmal ein Salz, ein basisches, welches dafür sorgt im Körper, sofern der pH-Wert ins Wanken geraten könnte, welches passieren könnte durch eine übermäßige Laktatproduktion, mit der ein Kotransport von Wasserstoffionen einhergehen würde und sich der pH-Wert dementsprechend senken würde, also man zu einer Übersäuerung kommt,
ja,
dass dieses basische Salz dafür sorgt, dass eben die Übersäuerung nicht so gravierend ausfällt. Laktat ist ein tolles Produkt und ein Energieträger und ein Signalmolekül und alles, was dazugehört. Also hat extrem viele positive und sehr wichtige Eigenschaften. Man muss so leicht hinterher schieben, dass es dann schon die H-Plus-Ionen mittransportiert oder co-transportiert, würde man sagen. Und diese H-Plus-Ionen sind der Grund für die Entstehung einer Übersäuerung. Bicarbonat als basisches Salz ist halt, ja, kommt dann quasi aus der anderen Richtung und bietet die Möglichkeit, Wasserstoffionen zu binden und quasi diese Übersäuerung abzupuffern. Und hast du nicht gesehen, zu einer neuen Folge Junk Miles. Die Stimmung ist prächtig, vor allen Dingen bei meinem kongenialen Partner gegenüber, Daniel. Daniel, ja, moin.
Es läuft wie geschnitten Brot. Da ist sind so, wir, ne, auch schon beim Thema. Ja, wir gehen heute mal in die Küche. Wir gehen heute mal in Henslers Küche oder Melzers Küche oder...
Ich kann die nicht auseinanderhalten. Ich bin bei diesem Game raus. Echt? Ich weiß jetzt, dass Gordon Ramsay,
ja,
der ist ein Koch auch, ne? Der bereitet Essen zu.
Ja.
Weil der hat ja jetzt auch einen Triathlon mal gemacht vor ein paar Wochen.
Und da war irgendwas mit Jan Frodeno auf den... Und sozialen,
das ist
Medien.
Der, liebe Grüße, ja, das ist der einzige Grund, warum ich jetzt Gordon Ramsay kenne, weil ich mich, die gab es zusammen in einer Story und natürlich folge ich Jan, klar. Und dann habe ich da drauf geklickt und er hat ja irgendwie 194 Millionen Follower ungefähr.
Ehrlich?
Ja, ja, also richtig viel.
Mehr als wir beide zusammen?
Mehr als wir beide zusammen, so muss man sagen. Okay. Also Kongratulation für diese Weltelite der sozialen Medien. Und dann, da habe ich verstanden, dass der auch kocht.
Hast du mal eine Sendung mit ihm gesehen? Ich habe ihn mal irgendwie vor gefühlt 10 Jahren gesehen.
Ich kenne die alle nicht, wirklich
und
nicht.
Und ich fand es brutal, mit welchem Werf der die Leute zusammengeschissen hat. Also, dass sowas vor 10 Jahren
ging. Was macht der denn für so Kochsendungen?
Ja,
was?
Irgendwie geht in Restaurants rein und macht die Leute zur Sau, die da...
Ach so, wie also Christian Rach damals?
Also,
der Restauranttester?
Um ein Vielfaches schlimmer als Christian Rach. Und Christian Rach war ja schon schlimm, den gibt es ja jetzt nicht mehr im Fernsehen.
Ja.
Dafür gibt es ja jetzt Frank Rosin. Der macht die Leute ja auch platt, so nach dem Motto. Und schon irgendwie
Wahnsinn,
irre.
Was du für Leute kennst da wirklich. Also
ja,
ich bin
ja auch noch
Game
Generation
raus.
Alfons Schubeck oder so, aber der saß ja oder sitzt noch im Knast. Ich weiß
liebe Grüße. Halte durch, Alfons. Ja. Das ist, da hätte ich gerne die Frage an alle Junkmiles-Hörer oder beziehungsweise an dich auch, wie man es schaffen kann, dass man die letzte Steuererklärung 2016 oder so abgegeben hat und wie man dann bis ins Jahr 2023 gekommen ist. Das würde ich wirklich gerne wissen. Also auch Grüße an mein Finanzamt, wie das andere dann wohl machen. Das interessiert mich wirklich sehr. Also
ich denke mal, du kannst, glaube ich, mit Steuerberatern schon viel raushauen. Also an Zeit. Mit Fristverlängerung.
Das waren irgendwie 8 Jahre oder so, wo der kein einziges Testat hingelegt hat.
Wir müssen aufpassen, was wir sagen. Weiß ja nicht, ob es seine GmbH war, ob es er als Privatmann war.
Nein, es waren ja 25 verschiedene Firmen irgendwas.
Okay. Also
Wahnsinn. Herzlich willkommen zur heutigen Kochsendung.
Ja, genau.
Von Steuerhinterziehung bis Spaghetti Bolognese ist alles dabei.
Ach, Spaghetti Bolognese, übrigens sensationell. Ist jetzt zwar schon Wochen her, muss ich euch aber wirklich erzählen.
Ich wollte den Übergang schaffen, aber ja.
Es war so sensationell. Es ist, die Tour ist ja vorbei, ewig vorbei, aber da fragt irgendwie Michael Antwerpes, die Kunstfigur der ARD, Nils Pollitt, auf was er sich denn heute Abend freut. Und dann sagt Nils Pollitt richtig cool auf Spaghetti Bolognese. Das war so, das ist so die Quintessenz.
Ist ernst gemeint, oder was?
Ja, es war so die Quintessenz. Und das ist nichts gegen Nils Pollitt. Ich liebe den. Also der ist super Kölscher Jung und herausragender Radfahrer und hat wirklich auch wirklich einen geilen Slang drauf. Aber ARD, so nach dem Motto, Teve Schur, Spaghetti Bolognese, kann man alles zur Tour de France bringen. Nee, wir sprechen heute über Backpulver.
Mhm.
Und wir haben einen imaginären Gast da, weil in Vorbereitung auf die heutige Folge dachte ich mal, ich bemühe einen anderen Experten Und es gibt ja teilweise Menschen, die schreibt man auf Instagram an, ganz lieb, sagt, wer man ist, woher man kommt, und die antworten dann.
Ja.
Und in diesem Falle, und ich habe auch gefragt, ob ich ihn zitieren kann, es ist Tim Podlogar, du kennst ihn, glaube ich, persönlich, ich kenne ihn nur sozusagen vom Hörensagen. Mhm. Tim fährt ja selber auch Rad.
Aber sehr gut sogar.
Ja, aber ist ein begeisterter, also ein renommierter Ernährungswissenschaftler,
muss man sagen. Noch vor wenigen Wochen mit deinem viel mehr geschätzten Kollegen zusammen, also weil du ihn besser kennst, aber mit Brandon Wirtz die Tortur gewonnen. Im Team.
Ehrlich?
Das ist kein Scheiß.
Ja?
Die sind zusammen im Team gefahren. Ich kriege es nicht ganz auf die Kappe, aber Brennan, Tim, Levi Leibheimer.
Okay.
Und jetzt frage mich nicht genau nach dem Format, aber das sind ja 500 Kilometer, glaube ich.
Ja.
Okay. Jetzt gerade vor wenigen Wochen.
Krass.
Wahnsinn. Ja. Schau nach. Wirklich.
Okay, mache ich.
Und richtig geil.
Okay.
Und Tim ist wirklich, wirklich sehr gut. Ja. Also das ist ja auch so jemand, der hier in Ötztaler und so weiter. Ja,
genau. Fährt er dieses Jahr auch wieder?
Richtig
so gut nach fährt. Dem Motto. Und Tim hat ja auch so ein Faible für Gummibärchen, aber darüber reden wir gar nicht.
Ja.
Nee, ich habe Tim so ein bisschen gefragt zu unserem Lieblingsthema, Bicarbonat.
Mhm.
Sozusagen, wie das im Profisport eingesetzt wird. Und darüber reden wir heute, über Bicarbonat.
Ja.
Ich lese mal ganz kurz vor, was Tim mir so dazu geschrieben hat und so. Er sagte so, dass es relativ gut, dass es die Leistung verbessert bei Anstrengungen, die oberhalb, also die unterhalb der Schwelle liegen, so nach dem Motto, also kurze Sachen, dass bei TTs verwendet wird, also Einzelzeitfahren oder Zeitfahren, dass Sprinters letztendlich nutzen. Und was er auch gesagt hat, wo er glaubt, dass es noch wenig eingesetzt wird, aber wo es durchaus Sinn macht, da können wir nachher auch drüber reden, dass Bicarbonat auch dazu beiträgt, dass man Wasser einlagert.
Mhm.
Sagen ja viele Athleten, oh Gott, Wassereinlagerung, ich bin schwer, aber er sagte mir dann auch, dass es auch durchaus teilweise Sinn machen kann, dass Triathleten das einfach einsetzen, damit sie länger mit der Flüssigkeit versorgt sind.
Die länger flüssig sind.
Damit sie länger flüssig sind. Ja, das fand ich ganz spannend. Wie gesagt, das nur an dieser Stelle, dass wir auch mal.
Ja, minimalste Korrektur, es wäre oberhalb der Schwelle. Also wir brauchen immer.
Entschuldigung, natürlich, ja klar.
Da, wo es wirken soll, das wolltest du sagen auch.
Ja. Nee, wollte ich auch sagen. Ich hab ihn falsch zitiert. Er hat geschrieben, also über der Schwelle.
Ja genau. Und vielleicht nochmal kurz einmal drei Schritte zurückgegangen. Also Bicarbonat ist ja einfach erstmal ein Salz, ein basisches, welches dafür sorgt, im Körper. Sofern der pH-Wert ins Wanken geraten könnte, welches passieren könnte durch eine übermäßige Laktatproduktion, mit der ein Kotransport von Wasserstoffionen einhergehen würde und sich der pH-Wert dementsprechend senken würde, also man zu einer Übersäuerung kommt, dass dieses basische Salz dafür sorgt, dass eben die Übersäuerung nicht so gravierend ausfällt. Und Bicarbonat deswegen hilfreich sein kann bei hochintensiven Belastungen, um quasi, wenn man so will, Ermüdung vorzubeugen, mehr Leistungsfähigkeit zu haben, weniger Übersäuerung zu haben und am Ende des Tages all die Faktoren, mit denen das dann so einhergehen kann. Also quasi hochintensive Belastung und ich produziere deutlich mehr Laktat, als ich weiter verstoffwechseln kann. Ich akkumuliere das auch sowohl in der Muskulatur, in der Zelle, im Blut. Und hätte theoretisch dadurch eine Leistungseinschränkung, weil immer so das Erste, was dann passiert ist, oder einer der Hauptgründe, die dann passieren ist, ich habe eine Absenkung des pH-Werts, der würde sich reduzieren. Und der Körper hat immer ein ganz großes Problem damit, wenn der pH-Wert aus der Balance gebracht wird. Und das Erste, was er dann quasi vollständig einstellt, ist letztendlich die Quelle für eben diese Übersäuerung. Und die liegt in der Muskulatur, weil das halt eben eine hochintensive Belastung ist, die dann zu dieser Übersäuerung führt. Und einstellen tut er das zum Beispiel sehr gerne über einfach eine kontraktile Insuffizienz. Also, dass du quasi die Muskulatur gar nicht mehr großartig kontrahieren kannst und wirklich, wenn man so will, zusammenbrichst quasi.
Mhm.
Und so müsste man sich das vorstellen, ne, wenn man das jetzt provozieren wollen würde, gelebte Praxis, wir haben, keine Ahnung, diverse Autobahnbrücken, die hintereinander zu fahren sind oder wir fahren irgendwie ein Kriterium oder sowas in der Art und haben einfach sehr viele kurze Antritte, also sollte schon ein etwas längerer Zeitraum sein, also jetzt nicht 2-3 Sekunden, sondern vielleicht eher 6 bis,
ach so, okay.
bis 30, bis 60, bis was auch immer, also all das, was mit übermäßiger Laktatproduktion einhergeht. Und das dann gerne häufig hintereinander weg, ne? Dann würden wir Laktatkonzentrationen messen, die im höheren Bereich sind, wo auch immer die für den Einzelnen liegen und eben mit dieser dann einhergehenden Ausschwemmung des Laktats aus der Muskulatur würde die Ausschwemmung von H-Plus-Ionen einhergehen.
Da wollte ich dich gerade fragen, es hat doch immer irgendwas mit H-Plus-Ionen zu tun.
Ja, genau.
Die sind, also, die sorgen doch im Endeffekt für den vermeintlichen Schmerz, wo man bis vor wenigen Jahren und wo es heute noch Menschen gibt, die glauben, es ist Laktat, tun mir ja die H-Plus-Ionen weh.
Genau, richtig. Also ne, Laktat ist ein tolles Produkt und ein Energieträger und ein Signalmolekül und alles, was dazugehört. Also hat extrem viele positive und sehr wichtige Eigenschaften. Man muss so leicht hinterher schieben, dass es dann schon die H-Plus-Ionen mittransportiert oder co-transportiert, würde man sagen. Und diese H-Plus-Ionen sind der Grund für die Entstehung einer Übersäuerung, also quasi ein Absenken des pH-Werts. Und den will der Körper nicht. Und Bicarbonat als basisches Salz ist halt, ja, kommt halt quasi aus der anderen Richtung und bietet die Möglichkeit, Wasserstoffionen zu binden und quasi diese Übersäuerung abzupuffern, wenn man so möchte. Genau. So ist eigentlich die, deswegen alles, was Tim sagt, ist natürlich exakt richtig. Wir würden das im Radsport,
ihn zitiert.
Was ja quasi, wir würden es im Radsport also auch immer dann einsetzen und dann muss man, und jetzt wird es so ein bisschen filigran und da können wir gleich jetzt, ne, jede Disziplin, jede Sportart, was auch immer, was durchgehen, wo das Sinn machen kann oder auch nicht, weil da braucht es dann schon ein paar Unterscheidungen. Ne? Das ist, ich würde jetzt mal so vorsichtig sagen, als jemand, der so auch irgendwo im Hobby- und Amateurradsport unterwegs ist und irgendwie zumindest mal die Szene, den Markt ein Stück weit verfolgt, da ist so jetzt wieder dann ein Produkt auf den Markt gekommen, was natürlich einen gewissen Trendwert hatte. Das ist dann vor, wann gab es das erste Morton Bicarbonat? Vor 3-4 Jahren vielleicht, hätte ich jetzt gesagt, ganz grob. Ich hätte
gesagt vor 2, aber vielleicht.
Ja, oder auch 2-3 Jahren, wie dem auch sei. Genau, und da ist ein Produkt auf den Markt gekommen, welches es seit, oder zumindest von der Wirkweise her, welches seit Jahrzehnten bekannt ist, dass das dafür sorgen kann. Ich glaube, ich habe hier schon mehrere Male meine Anekdote erzählt, wie ich da damals selber bei der Studie von einer Sporthochschule teilgenommen habe, wo man so 4 Wingate-Tests fahren musste, a 30 Sekunden. Und dann gab es die Gruppe, die Bicarbonat gegessen hat und die Gruppe, die es nicht gegessen hat.
Der eine wird schlecht.
Und die eine hat gebrochen wegen der Belastung, die andere wegen des Bicarbonats. Das war das Ergebnis der Studie. Aber es war tatsächlich, glaube ich, so, also die kann man noch nachlesen. Ich meine, die war von meinem geschätzten Kollegen Christoph Zinner damals.
Aber es ist auch spannend, gell? Wenn man jetzt nur gesagt hätte, wer erbricht, dann wären beide Studien gleich ausgegangen.
Ja, ja,
aber es ging ja eigentlich um was anderes.
Einfach wahnsinnig eklig. Und der Unterschied damals ist ja gewesen, da können wir gleich drüber sprechen, ist ja die Darreichungsform gewesen. Also damals hat man ja wirklich Pulver quasi angerührt in Wasser und das dann getrunken, was halt für die Magenverträglichkeit eine absolute Katastrophe war. Und das ist das, was jetzt durchaus diesen Trend deutlich sinnvoller macht. Also der Wirkmechanismus ist der gleiche wie früher und der ist allseits bekannt und das seit Jahrzehnten. Jetzt hat man es aber geschafft, das in der Form da zu reichen, dass man sagen kann, wir benutzen da jetzt irgendwie so Gel-Gelee-artige Massen für oder Kapseln.
Eine Schranke drüber, sozusagen.
Genau. Und die Schranke ist die, die tendenziell quasi den Magen überwinden soll, ohne sich zu zersetzen. Ne, so das Morton-Prinzip mit dem Gelartigen, das Kapselprinzip, wenn ich will, dass es nicht im Magen zersetzt wird, sondern dann wirklich erst im Darm. Der
Fachbegriff ist magensaftresistent. Gell?
Toll, sehr gut.
Also es steht ja auf einigen Medikamenten auch drauf.
Magensaft ist einer meiner Lieblingssäfte. Also ich mag Kirschsaft und Magensaft.
In der Reihenfolge.
Genau, ja, in der Reihenfolge. Und mit dem Spritzer Zitrone. Und
Magensaft.
Ja. Dann soll sich das halt erst im Darm zersetzen.
Wusstest du, dass es Magenbrot gibt?
Was denn?
Magenbrot?
Oh, was ist das nochmal?
Das gibt es irgendwie auf dem Rummel, aber zumindest in Süddeutschland gab es Magenbrot.
Ja.
So nach dem Motto. Also
aber was war das denn nochmal?
Ich weiß nicht, das war irgendwie ein bisschen mit Schokolade überzogen, so wie so Lebkuchenartig oder so. Also als ich ein Kind war, wie gesagt, knapp nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ja, Stalin. Stalin war da am
Wenn meine Großeltern oder? Über den Cannstatter Wasen gegangen, so nach dem Motto, gibt es heute noch.
Auf jeden Fall.
Und da hat
das schwäbische Pendant zu der Wiesn.
Zum Hamburger Dom oder zum Oktoberfest.
Zum Hamburger Dom auch, ja.
Ja, das ist so.
Super.
Ja. Und da haben meine Großeltern, ich bekomme es hier gereicht, als Magenbrot bezeichnet man in Südwestdeutschland ein rautenförmig in der Schweiz brotscheibenförmig geschnittenes, manchmal dünn glasiertes Lebkuchengebäck, das vor allem auf Jahrmärkten und Weihnachtsmärkten verkauft wird. So schlecht war ich doch gar nicht. Ich bedanke mich hier bei Max, der Ja, aber souffliert.
Sensationell.
An sowas erinnere ich mich, gell?
Das ist ja super quasi hergeleitet. Das war ja astrein richtig.
Ja, wie gesagt, super. Gruß an meine mittlerweile verstorbenen Großeltern, aber immerhin Magenbrot.
Ja.
Soweit. Wie sind wir da drauf gekommen?
Und dass sich Magensaft, die Kapseln erst im Darm zersetzen und da erst wirken sollen und die Bicarbonatwirkung entfalten. Ich habe den Satz dann einfach weitergeführt, quasi, ne, von vor 4 Minuten. Ja. Super, genau.
Das Schlimme ist, dass in unseren Köpfen immer Waldorf und Staedtler mit dabei sind, die dann manchmal es tatsächlich ins Sprachzentrum schaffen und es bei mir häufiger vorkommt als bei dir, dass sie dann einfach loslegen.
Ja, ist aber da auch laufen lassen dann einfach an der Stelle.
Genau. Also Magenbrot.
Haben wir das aufgeklärt mit dem Bicarbonat, wofür das ist?
Wir sind durch,
alles klar, liebe Grüße, ciao.
Ja. Du sagtest vorher, dass ein Salz ist. Wäre die richtige Bezeichnung Natriumbicarbonat oder ist es wieder was anderes?
Ich weiß nicht ganz genau die Unterscheidung, wo das quasi zum Natriumbicarbonat wird, aber die Darreichungsform, die du heute als Supplement zuführst, gerade in Kapselform, ist eigentlich immer Natriumbicarbonat.
Okay. Mhm.
Aber jetzt frag mich bitte nicht nach der chemischen
Zeichnung. Ich wollte nur wissen, so also nicht, dass jetzt jemand kommt, du hast ja nicht über Natriumbicarbonat geredet und du sagst, es ist ein Salz, deswegen habe ich jetzt gerade gedacht. Ja.
Also ich glaube, so wie ich es deuten würde, ist quasi, wenn wir jetzt hier über das Supplement Bicarbonat sprechen, dann reden wir immer über Natriumbicarbonat, was ja auch wahrscheinlich, also jetzt, ich weiß es gar nicht, aber könnte eine Vermutung sein, dass es ja deswegen auch mit Wassereinlagerungen quasi einhergeht, weil es halt ein Salz ist und Salz tendenziell natürlich Flüssigkeit bindet und deswegen halt vorteilhaft sein kann. Und so könnte ich es mir erklären, aber das ist jetzt echt, also ich habe es jetzt nur spekuliert gerade, ich weiß es wirklich nicht. Aber genau, also das, wenn wir jetzt Bicarbonat googeln, weil wir vorhaben, das Supplement auszuprobieren, dann werden wir bei den allermeisten Herstellern, vielleicht sogar bei allen, das weiß ich jetzt nicht, aber auf Natriumbicarbonat treffen und werden das als entweder Pulver zum Anmischen oder in Kapselform, vielleicht gibt es das auch schon als, ich glaube sogar, es gibt als Gel auch schon, ich meine bei Ministry gibt es das auch schon als,
also nicht nur als Kapsel. Also ich habe schon gelesen, dass es in Gelform gibt, sehr wahrscheinlich gibt es, irgendjemand hat vielleicht auch schon einen Riegel, man weiß es immer nicht so.
Möglich. Ja, Riegel ist immer schwierig auch, das ist ja der große Vorteil für die Hersteller bei Gels, dass das einfach viel einfacher zu produzieren ist, weil es halt einfach wirklich ja nur. Machen
wir sowas auch bald?
Es muss keine
Ernährung bei Junk
Malz? Ja, Junk Malz.
Magenbrot?
Ja, wir machen sowas, was.
Wir machen Magenbrot-Bicarbonat.
Wo zum Beispiel, oder wo Tim Podloger sich gerade schön drüber aufgeregt hat, fand ich auch einen sehr guten Punkt. Dafür schätze ich ihn. Also ich bin wirklich.
Ich schätze ihn generell, ich finde den cool.
Voll. Ich bin Fan auch. Also zum einen mag ich ihn persönlich sehr gerne. Wir haben relativ viel miteinander zu tun bei unserer Kohlenhydrat-Oxidationsgeschichte und so weiter. Der Einzige, der uns im Weg steht, um unsere Kooperation noch extrem viel weiter auszubauen, ist der Brexit. Das muss man klar sagen, weil Tim ist an der University in Exeter, glaube ich, mittlerweile. Nicht mehr Birmingham, sondern war Exeter richtig? Ich glaube ja.
Exeter oder Exeter?
Excel. University of Excel.
Da ist Ralf Denk. Ich finde, Ralf Denk muss immer in dieser Folge vorkommen.
So.
Jo Mai.
Und bitte.
Und Jan, was machst denn du? Du, was machen wir mit Primoz? Du, soll man den, willst du den mal trainieren, den Primoz?
Weiß nicht,
wie wir da rauskommen. Kommst doch mal nach Raubling, kannst den Primoz trainieren.
Weiß nicht, wie wir da rauskommen.
Gut.
Und
Grüße nach Raubling.
Und nach Exeter.
Entschuldigung.
Auf jeden Fall hat Tim sich beschwert über irgendeinen Kohlenhydratriegel, fand ich sehr geil, wo Haselnüsse drin waren und gleichzeitig L-Carnitin und so. Also irgendwer ist auf die fixe Idee gekommen, alles miteinander zu vermischen, was in irgendeiner Form ein Trend sein könnte, ja, aber völlig ohne Sinnhaftigkeit. Also weder
ich finde Nüsse auch wegen Verträglichkeit mit Kohlenhydraten.
Kannst du komplett knicken. Kannst du
auch immer Schokolade mit Nüssen.
Snickers macht Sinn, keine Frage.
Aber nur mit Cola.
Richtig. Und jetzt halt auch nicht mit dem primären Sinn, irgendwie die Kohlenhydratoxidationsmenge zu optimieren, sage ich mal, sondern eher einfach, weil man es gerade braucht, weil es überlebenswichtig ist.
Aber Tim ist, glaube ich, auch so ein Gummibärchen-Fan, gell?
Ja, absolut richtig.
Also, wobei, das ist ja auch nicht verkehrt, ehrlich gesagt. Also,
an der Tanke. Keine Ballaststoffe und viel kurzkettige Kohlenhydrate. Super. Ja, also zumindest mal jetzt nicht dauerhaft, ne, an alle Diabetiker da draußen.
Und vielleicht auch nicht nur als Carb-Loading.
Nee,
vielleicht
richtig.
Sollte man auch noch Reis essen oder Spaghetti oder irgendwas oder Kartoffeln.
Genau, aber netter Zusatz.
Ja.
Ja, super. So, und deswegen ganz liebe Grüße. Bicarb-Gummibärchen. Ja, sowas geht mit Sicherheit. Du musst wahrscheinlich so ein Magenbrot-Gelee-Gummibärchen rausmachen. So ein großes.
Bicarb dazu, irgendwie ein Fruchtsirup.
Frag doch mal bei den großen, also wissen ja viele nicht, aber sehr Gordon viele.
Ramsey, Tim Podlogar, Björn Giesmann, Daniel Beck und die machen Bicarbs Gummibärchen.
Das wird ein Renner.
Ich glaube, Gordon Ramseys Sendung hieß damals Teufelsküche.
Mhm.
Also wie gesagt, ist auch schon lang her. Da bist du, glaube ich, noch.
Soul Kitchen, damit bin ich groß geworden. Aber das war was anderes.
War was anderes, ja.
Ja. So. Hast du schon mal Bicarbonat genommen eigentlich?
Ich glaube, bewusst nicht. Du ja, ich nicht. Muss ich für unser Gravel-Rennen Bicarbonat nehmen?
Macht ja, das total.
Wirklich?
Also das wird ja kurz und knackig, höchst intensiv, was aber an unserer Pacing-Strategie liegt, dass wir die erste Stunde Vollgas geben und dann langsam aber sicher sterben werden.
Mhm. Wollen wir so fahren? Also so die Paul-Voss-Strategie. Ich fahre die erste Stunde mal voll und wundere mich dann, wenn ich
unterzupfe. Nur ein Gas, Vollgas.
Okay, gut.
Quasi. Schön. Und am Ende muss man sich überlegen, also jetzt wirklich ob der Sinnhaftigkeit, ne, ich habe eben schon gesagt, so es ist ein Trend und dann weiß ich, dass wenn irgendwas ein Trend in der Ernährung ist, dann springt der Triathlet grundsätzlich meist auf den Zug auf, ob sinnhaftig oder nicht, sei jetzt sehr häufig dahingestellt. Mhm. Und bei Bicarbonat ist es, genau wie bei allen anderen Trends vorher auch, Kirschsaft, rote Beete, Ketone, sag du es mir, was ich vergessen habe. Also gerade so Trends, die mal da waren und dann auch wieder gegangen sind. Jetzt nicht Koffein und ja, Kirschsaft ist mega.
Aber die Leute vergessen ja, dass es nur der eine Kirschsaft ist und dass ich ja, wenn ich Kirschsaft nehme, wenn ich beispielsweise im Trainingslager bin, das gar nicht so clever ist.
Eigene Folge. Da höre ich da machen wir eine eigene Folge raus. Super. Das zum Beispiel war auch eines meiner Kritikpunkte aber das finde ich, muss man beim Thema Bicarbonat sehr deutlich unterscheiden. Ne? Also wenn ich im Training bin, dann will ich vielleicht auch diesen Hang zur Übersäuerung, weil eben das Laktat auch ein Signalmolekül ist, was ich gebrauchen kann für Anpassung im Nachgang. Mhm. Und weil das halt einfach ein wichtiges Signal gibt, um zum Beispiel eine mitochondriale Biogenese anzuregen. Wohingegen ich im Rennen natürlich gerne auf die Übersäuerung verzichten wollen würde, weil ich eben möglichst lange die Leistung aufrechterhalten will. Und das zum Beispiel gilt es deutlich zu unterscheiden. Also ich würde so weit gehen und pauschalisieren und sagen, im Rennen gibt es viele gute Gründe für Bicarbonat, im Training keinen.
Außer ich gucke, wie viel vertrage ich. Also dieses...
Super.
Aber nicht super. Irgendwie sagen, ich fange im Januar an und mache jede intensive Trainingseinheit mit B-Carbs.
Ja.
Das wäre, glaube ich, blöd.
Liebe Grüße, wir werden Leute finden, die das probieren. Bin ich mir sehr sicher, dass das gibt. Also dafür habe ich schon alles gesehen.
Muss auch leben.
Ja, nee, aber also hast natürlich einen mega wichtigen Punkt. Vorher ausprobieren, auf jeden Fall. Ne? Und ich glaube, die Magenverträglichkeit, also durch diese neue Darreichungsform, die wird magenverträglicher geworden sein. Mhm. Weil sich das eben nicht mehr im Magen zersetzt und ich da irgendwie so ein übermäßiges basisches Salz habe, welches mindestens mal zu Aufstoßen und im besten Falle auch zu Durchfall und Erbrechen führt. Aber trotzdem garantiert einem ja keiner, dass das auf jeden Fall funktioniert. Ne? Das ist ja trotzdem eine Geschichte, wo man sagen würde, alleine schon aufgrund der Menge. Ich meine, nimm das Thema der Kapseln oder auch diese gelartige Masse, die du da anrührst, wenn du jetzt zum Beispiel so ein Morton-Bicarbonat nimmst. Das ist halt auch eine gewisse Menge und du brauchst halt auch eine ordentliche Menge dafür, um überhaupt einen Wirkmechanismus zu entfalten. Also es, um in Zahlen zu sprechen, wir reden davon, dass wir so etwa 200 bis 300 Milligramm Natriumbicarbonat benötigen würden pro Kilogramm Körpergewicht.
Wäre bei uns beiden ganz schön viel, gell?
Was bei uns beiden dann, können wir rechnen, 60 Kilo mal 200 Milligramm, ne? Also... ist, glaube ich, jedem klar.
Das wäre ein Marmorkuchen voller Bicarbonat.
Ja, es sind halt 12 Gramm, die wir bräuchten. Und jetzt wieder das Beispiel, so eine klassische Kapsel, die man so im Supplemente-Shop findet, die hat ungefähr 1 Gramm. Also ich müsste schon 12 davon essen, um mal die Mindestanforderung hinzubekommen von der Menge an Bicarbonat, die dann am Ende des Tages gegebenenfalls nützlich sein soll.
Das würde in mein Medikamentenschälchen gar nicht reinpassen, was ich habe.
Es würde halt ungefähr nochmal ein Viertel von den Medikamenten oben drauf packen, die du da täglich nimmst. Für Blutzucker anregen, Blutzucker senken, Blutdruck anregen, genau, Blutdruck senken und so quasi, ne? Damit sich das auch schön ausgleicht.
Ja.
Das ist einfach für jemanden wie dich, der quasi von Bayer gesponsert ist, ist das halt eine Geschichte, die muss halt so sein.
Ja.
Ist okay.
Ist ganz schön heftig.
Ja.
Das ist der Grund, warum ich keinen Sport treibe, muss ich auch kein Bicarbonat nehmen.
Ja.
Was dann wiederum blöd ist, was sich dann beim Matschfuß natürlich rächen wird.
Klar, natürlich, ja.
Nein, aber weil du gerade sagtest, also welche Sportarten denn überhaupt Sinn machen? Also ich brauche ja schon, wenn ich jetzt beispielsweise Zehnkämpfer wäre, also jetzt mal.
Jetzt muss ich erstmal alle Disziplinen vorsichtig auf die Reihe kriegen.
So 400 Meter Lauf kann ja schon wehtun.
Sind jetzt 400 Meter beim Zehnkampf?
Ja, Alter, am ersten Tag.
Hast du mich auf dem komplett falschen Fuß erwischt.
Ich habe das mal gemacht.
Wirklich, aber mach mal weiter, 400 Meter.
dann könnte ich mir vorstellen, die
Paradedisziplin für Bicarbonat, kann ich jetzt schon sagen, 400 Meter.
Die andauernden Sprint, die andauernden Anlaufsprints zum Weitsprung, da willst du ja schon eine maximale Geschwindigkeit, weil du willst es ja in Weite transferieren. Hochsprung, Hochsprung, Stabhochsprung könnte sein.
Zu kurz, würde ich denken.
Okay, Kugelstoßen, glaube ich, zu einseitig. Kugelstoßen, Speerwerfen, Diskus, sowas nicht. 1500 Meter Lauf könnte ich mir noch vorstellen. Tempoverschärfung so. Also ich könnte mir schon vorstellen, also auf die Belastungen, die kommen, immer dieses An, Aus und Dasein, dass es da Sinn machen könnte. Ich habe jetzt einfach mal so einfach rumgesponnen.
Was wir brauchen, ist am Ende eine Belastungsform, die, sagen wir mal, die überhaupt erstmal mit einer Laktatakkumulation, wichtiger Unterschied zur Produktion, einhergeht. Also müssen es schon mal mindestens 10 bis 15 Sekunden Belastung sein.
Anschwimmen beim Triathlon?
Auf jeden Fall.
Nee, also ich frage dich jetzt. Also
auf
so
jeden
nach dem Motto,
weil dann. Das ist die einzige Situation beim Triathlon. Also wenn mich jemand fragt, ob das im Triathlon Sinn macht, dann sage ich das Anschwimmen beim Triathlon. Und also
beim Laufen dann gar nicht mehr, würdest du nicht sagen, wenn es zu Tempoverschärfung geht, weil es einfach viel zu niedrig intensiv ist.
Ganz
also
genau das.
Bei aller Liebe, wenn man drei Minuten genau auf einen Kilometer läuft, aber auch dann wärst
genau
du
das. Okay. Wenn hier, du erinnerst dich vor einigen Wochen, meine Attacke in Greding.
Ja, ich träume immer noch davon.
Richtig.
Ich möchte mal nach Greding.
Nur
nein,
deswegen.
Wirklich. Also
ja, das ist auch, das, in Greding an der Autobahn gibt es jetzt auch so ein Schild quasi. Ne? Das ist der Ort von der Attacke von Greding. Also
du
eins von diesen braunen Schildern, weißt du? Wie hier Triathlon-Region Rotsee gibt es halt auch Attacke von Gredings.
So
Weltkulturerbe.
Wie, so wie Châteauroux, eine Stadt in Frankreich, in Cavendish City umbenannt wurde, weil er drei oder viermal da.
Dreimal, genau. Habe ich gesehen. Ja, ich verfolge Tour de France.
Und deswegen gibt es, also Greding ist jetzt Weltkulturerbe der Triathleten.
Ja, genau, der Attacke der Triathleten.
Okay.
Und da habe ich es ja quasi dezidiert einmal auseinandergenommen. Und da war ja die Besonderheit, dass du zum einen das steile Stück hast und es dann nochmal...
Die Wand von Greding.
So da, an der Stelle die Wand von Hirschberg.
Okay, die Wand
kann
von,
jeder mal googeln, quasi, ne? Die gibt's auch. Und danach wurde es ja dann nochmal, hast ja nochmal so 2-3%, wo du nochmal... Radsportler, du stehst drin in der Suppe, ne? Und dann musst du die Kraftausdauer aufrechterhalten. So mit Begriffen um sich schmeißen, wo du denkst, sind wir schwindelig geworden, gerade ganz kurz. genau. Und das für sowas würde ich sagen.
Kraftausdauer vorkommt.
Ja, nein, kommt es nicht. Kommt es auf gar keinen Fall. Kommt es auf gar keinen Fall. Kraft und Ausdauer in einem Wort macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber da wäre das auch noch so eine ganz dezidierte Situation, wo ich sagen würde, da gehst du auf jeden Fall mit einer Akkumulation raus, weil erstmal ist das Stück zu steil, um das irgendwie großartig unterschwellig fahren zu können, auch weil die Jungs ja mittlerweile da eher mit 60, 12 irgendwie dann hochfahren, also nicht hochfahren, aber Mono vorne und ein 60er Kettenblatt, das ist dann halt bei irgendwie...
Mark Matthews beispielsweise?
Zum Beispiel, ja, leider die Form nicht dafür mitgebracht für das Kettenblatt, das war ein bisschen doof. Das
aber es sah gut aus.
Das rächt sich dann.
Also,
ja, hörte sich glaube ich nicht gut an. So, und dann hast du halt die Situation, da ist die Belastung dann lang genug und es baut sich halt dann auch auf über die Zeit, weil es dann nicht so, du hast, sagen wir mal, den Anstieg mit, jetzt weiß ich nicht genau, wie lange er dauert, aber rechne mal eine Minute vielleicht ungefähr und hast danach wieder irgendwie die Zeit, dich quasi zu erholen, oxidativ dafür zu sorgen, dass sich diese vermeintliche Akkumulation auch abmildert, ne, weil das ist das, was passiert. Ich habe Sauerstoffaufnahme und durch diese Oxidation bin ich in der Lage, das Laktat auch wieder zu abtransportieren, aber weiter zu transportieren, weiter zu verstoffwechseln und eben diese Akkumulation abzumildern. Und das ist genau die Situation, bei der das nicht funktionieren kann. Also wenn man Bicarbonat im Triathlon einsetzen würde, haben wir jetzt gelernt, quasi Schwimmstart ist das eine oder halt so zwei Stunden vor der Attacke in Greding quasi. Ne? Und jetzt kann sich jeder irgendwie das Pendant überlegen, aber ich will schon sagen, das passiert sehr selten, dass du Triathlon-Strecken hast, wo auch gegebenenfalls die Topografie das mal vorgibt, dass du genau so eine dezidierte Leistung erfordert hast, dass man sagen würde, Bicarbonat lohnt sich. Also normalerweise ist ja eine Attacke im Triathlon keine Attacke.
Was wäre bei einer olympischen Distanz?
Ja, auf jeden Fall
also
eher,
beim Laufen oder wenn es mit Windschatten, ich fahre wieder ein Loch zu oder so.
Du hast hier vor ein paar Wochen Mixed Relay Staffel gesehen, ist ja Mixed Relay impliziert quasi Staffelprinzip, aber da ist ja die Belastungsdauer die ist eigentlich dauerhaft überschwellig. Da fährst du ja, also klar, du hast natürlich auch immer Zickzack-Kurs und so, gerade in Hamburg, ne, wenn es halt technisch wird und so weiter. Aber jedes Mal, wenn du da reinhackst, bist du auf jeden Fall mindestens im Bereich, wenn nicht oberhalb welcher Schwelle dann auch immer, aber so, dass du halt Laktat deutlich mehr produzierst, als du möglicherweise abbauen kannst. Und dann musst du 1,75 Kilometer, glaube ich, laufen. Ja, das ist auf jeden Fall Anschlag. Da machst du nichts anderes als Anschlagrennen und da kann es richtig gut funktionieren. Also klares Ja für Bicarbonat. Da würde ich es nehmen. Je kürzer die Distanz, desto größer die Sinnhaftigkeit, weil desto gestiegener die Intensität.
Daher auch Zeitfahren, weil Zeitfahren ja im Radsport, also nur zur Erklärung, ja nicht mehr gleichmäßig gefahren wird, sondern gepaced. Und es wird aus der Kurve raus beschleunigt. Es wird berghoch vielleicht mal schneller gefahren. Ganz so klar. Nach dem Motto, um die Abfahrt zu nutzen, so nach dem Motto, also man ist ja eher, es ist ja nicht dieses Monotone, ich stelle irgendwie den Wattomat auf 440 und fahre los, sondern je kürzer das Zeitfahren und je technisch anspruchsvoller, desto variabler im Endeffekt die Leistungsabgabe.
Wenn du deine Leistungskurve quasi bei einem 40 Kilometer Zeitfahren auf 10 Sekunden nivellierst, dann ist es eine lineare Funktion ohne große Steigung, dann ist es möglicherweise gleich. Und wenn du es dann auf eine Sekunde stellst, dann stellst du fest, was das für ein Gehacke ist nach jeder Kurve und so weiter. Ne? Und dann irgendwann hast du vielleicht mal eine Situation, wo sich so was Gleichmäßiges in Anführungsstrichen einstellt, aber ob das dann oberhalb der Schwelle, an der Schwelle oder vielleicht sogar dann, je nachdem wie lang das Zeitfahren ist, leichter drunter gefahren wird, das ist dann ein anderes Thema. Aber der ist ein kompletter Irrglaube zu denken, dass du mit einem halbwegs ausgeglichenen Laktatspiegel im Blut da ins Ziel fährst, sondern du stehst voll drin.
Müsste eigentlich Sprachgebrauch der Baranski sein, gell?
Weiß nicht, ob der noch Zeitfahren macht, ehrlich gesagt. Ich glaube,
aber manchmal also fotografiert er sein Fahrrad so im Wald.
Kannst du das im.
Sieht so aus.
Aber im Hobbysport ist ja nichts anders, ne? Also je kürzer das Zeitfahren, wenn man sich mal kurz überlegt, wie das ist, wenn man das selber probieren würde. Und jetzt mal wirklich einfach nur, also wenn man ein erfahrener Zeitfahrer ist.
Wäre.
100 Zeitfahrer, Erfahrene, haben wir gefragt, wie häufig pacest du dich wirklich nach Leistung und wie häufig nach Gefühl? Würde ich wetten, dass ganz viele sagen werden, nee, ich kann das schon ganz gut nachfühlen und den Tacho benutze ich, um irgendwie ja vielleicht eine Orientierung zu haben. Aber niemand guckt da großartig auf den Tacho und denkt sich, okay, jetzt fahre ich mal los und dann beschleunige ich mal ganz langsam, bis ich auf 340 bin Watt und so fahre ich dann die nächste halbe Stunde. Das passiert ja nicht.
Also die Olympia-Bahnmannschaft im Radsport müsste ja Bicarbonat auch im Gepäck haben. Also von der Idee her, oder?
Ja, quasi für...
Also jede.
Nahezu jede Disziplin. Wo fängt es an? 250 Meter fliegend? Fährt man das noch? Oder 200 Meter fliegend?
Aber irgendwie Sprint und so, einer fährt an, macht sich kaputt. Also das sind ja immer.
Hier so Ausscheidungsfahren.
Ja. Boah.
Okay. Ja, auf jeden Fall. Ganz klar.
Der klassische Marathonläufer, ich sage jetzt mal ab 2,45 bis.
Sollte auf jeden Fall darauf verzichten.
Danke, ich wollte es gerade sagen.
Ende der
gleichmäßige Diskussion. Belastung brauche ich nicht. Gehe nur das Risiko ein, dass ich es vielleicht irgendwann nicht mehr vertrage oder dass ich irgendwie. Es gibt ja, das Ding hat ja auch Nebenwirkungen, wenn man es dauerhaft nimmt. Es verändert sich ja was im Körper dadurch. Also wie bei allem, was man regelmäßig nimmt, dass sich irgendwas verändert. Und also bei solchen Sachen einfach nicht machen.
Absolut.
Hobby-Triathlet braucht es, der einen Ironman macht, muss auch nicht sein.
Nein, überhaupt gar nicht. Okay. Also auch da, ne, da würde ich jetzt, auch da kannst du unterscheiden, selbst bei der Langdistanz haben wir jetzt gesagt, okay, vielleicht beim Schwimmstart, ja, okay.
Gut, aber das
weil
ist
aber
bei
natürlich
jeder
ganz anders angeschwommen wird. Ja. Ne? Da geht es um Platzierung, um die erste Gruppe und auf keinen Fall einen Abstand nach vorne und so. Da machst du das Ding aber gegen andere und nicht größtenteils gegen dich und die Zeit, wenn man so möchte. Und das ist ja eigentlich eher das, was im Altersklassensport passiert. Und deswegen, also immer Aufwand und Ertrag oder Risiko und Ertrag. Ne? Wie groß ist der Ertrag? Ja gut, okay, du könntest vielleicht irgendwo ein bisschen Pufferkapazität gebrauchen. Und gegebenenfalls könnte das dazu führen, dass du im Wasser nicht übersäuerst. Puh, okay. Aber dann ist auch gleichzeitig wieder die Frage des Risikos. Ne? Wie gut verträgst du die Suppe? Kannst du die neben dem Essen? Das ist halt wieder irgendwas, was du grundsätzlich trotzdem erstmal im Magen hast. Mhm. Und ich weiß die Studienlage dazu gerade nicht, aber mich würde interessieren, wie die Magenverweildauer von dieser geleeartigen Masse oder auch einer Kapsel ist, wenn du gerade da in der Phase bist, wo du ein sehr opulentes Frühstück zum Beispiel zugeführt hast. Ne? Also die Idee ist ja, dass du das irgendwie so 1 bis 3 Stunden vorm Rennen nimmst, gegebenenfalls auch ein bisschen verteilst und so und es dann eine souveräne Halbwertszeit hat von ja vielleicht 3, 4, 5 Stunden. Aber dann ist auch wieder die Frage, wann entfaltet das seine volle Wirkung? Da bist du wieder, wie du es eben richtig gesagt hast, beim Training, wo du dann versuchen kannst, rauszufinden, ob das funktioniert. Aber nochmal, ne, versuchen rauszufinden im Training, ob es funktioniert, abseits der Magenverträglichkeit, heißt halt auch, du musst reproduzierbar höchst intensive Belastungen fahren, um dann zu schauen, ob du, so war damals die Studie, ne, 4x30 Sekunden Wingate. Und die Erkenntnis ist gewesen, beim letzten Wingate-Test hat die Gruppe, die Bicarbonat genommen hat, tendenziell etwas mehr Leistung als die Placebo-Gruppe. Mhm. Und das ist ja das, worum es geht. Ne? Also, dass du sagen würdest, hinten raus leide ich weniger unter der Übersäuerung. Das merkst du nicht beim ersten und beim zweiten Wingate-Test und auch nicht bei der ersten oder zweiten Autobahnbrücke, sondern halt erst, wenn das über einen längeren Zeitraum irgendwie sich anhäuft.
Gut, wenn du natürlich sowas, ich glaube, wir hatten bei der Tour irgendwie, glaube ich, Ende letzter Woche so eine Etappe, da ging es, das war die erste Bergetappe durchs Zentralmassiv. Das waren ständig Anstiege, die waren so zwischen, zwischen 3 und 5 Kilometer lang. Es ging ständig hoch und runter so. Da kannst du natürlich sagen, okay, wenn du da vorne dran bist, da hat, glaube ich,
Yates gewonnen.
Simon Yates gewonnen. Ben Healy ist in Gelb gefahren und so. Da hoch, runter, Attacke, Gegenattacke, zack, zack. Genau. Da kannst du natürlich sagen, aber das hast du ja als Hobbysportler. Also klar, wenn wir jetzt auch Scheiß gegeneinander fahren, aber dann, dafür brauchen wir es nicht. Ja?
War das nicht die Etappe mit den meisten Höhenmetern in der Geschichte der Tour?
Nee.
Die hatte 4000 irgendwas Höhenmeter?
Nee, aber es gab schon Tour-Etappen mit über 5.
War es vielleicht in der jetzigen Touraustragung, also 2025, die mit den meisten Höhenmetern?
Ich glaube, hinten raus kam noch was.
Ich habe irgendwas gehört mit einem Ohr, als ich gerade quasi eingeschaltet habe oder sowas. Und da habe ich auch gedacht, boah, das ist aber echt krass, dass das... Aber auf jeden Fall eine interessante Etappe. Und genauso wie du gesagt hast, was die aber auch ausgemacht hat. Und dann wird es wichtig im Vergleich zu den Hochalpen-Etappen oder Pyrenäen-Etappen, dass halt die Anstiege verhältnismäßig kurz sind.
Ja.
Deswegen werden die halt noch intensiver gefahren. Wenn das so ein 30-Minuten-Anstieg ist, wo es halt wirklich nur darum geht, die maximal höchstmögliche Leistung über diese 30 Minuten zu fahren, ja, dann kannst du die ja nicht großartig überschwellig fahren. Das funktioniert halt metabolisch. Ja,
außer du fährst natürlich eine Attacke, aber dann ist immer die Frage.
Ganz richtig.
Ja.
Genau,
also Pogacar attackiert
raus dann.
Genau. Entweder oben raus oder unten rein, je nachdem kannst du sagen, okay, da puffere ich dann besser ab, dann ist der gefühlte Schmerz niedriger, so nach dem Motto, und vielleicht die Leistungsbereitschaft. Aber das ist schon viel mit.
Hätte, würde, könnte.
Ja, wollte ich auch gerade sagen.
Wäre Fahrradkette.
Nimm mal und dann fährst du besser.
Also, Matthias sagte. Ja. Genau. Ja. Also von daher, ich sehe das in so den klassischen Ausdauerdisziplinen wie Marathonlaufen, sehe ich es gar nicht.
Auch nicht bei den Profis? Nein. Wenn du jetzt so 2:10 läufst, die machen auch nicht diese Tempoverschärfung. Die
auch alle kein Laktat mehr quasi. Okay. Das, also natürlich schon, aber dadurch, dass die natürlich so austrainiert sind, passiert da ja, also haben die ja so eine minimale Glykolyse, die da abläuft, dass die, ja wie gesagt, auch da kannst du argumentieren mit dem Zielsprint in den letzten 1,5 Kilometern, wie auch immer so ein Ding gepaced wird. Aber ich meine, wir sprechen davon, dass halt die Leistungsverbesserung ein Potenzial haben kann, und das zeigen jetzt Studien, gleich kommt der Kritikpunkt, von bis zu 6% Leistung. Ist jetzt die Frage, was das bedeutet. Ne? Bei 1400 Watt kann das rennentscheidend sein. Mhm. Auf einen Marathon kannst du jetzt nicht sagen, das ist 6% schneller gelaufen in der Hinsicht. Ne?
Ich wollte nicht auf die Dauer nicht, gell?
Also, genau, nicht auf die Dauer, sondern nur für den Moment und dann garantiert auch nicht 6%, weil Intensität fehlt, Übersäuerung fehlt oder Akkumulation an Wasserstoffionen, die dann abgepuffert werden sollen, fehlt. Und deswegen.
Aber ich meine, so, wenn du jetzt beim Radsport bist, so Frühjahrsklassiker, schnell, langsam, wir gehen aufs Pflaster für 2 Minuten, wird Vollgas gefahren, dann wird wieder ein bisschen rausgenommen. Da macht es ja, da kann es ja durchaus Sinn machen.
Total. Ja. Okay. Genau. Und dann hast du, finde ich, kann man sich überlegen, wie man das supplementiert, weil es ist ja immer noch so, dass zumindest die Studienlage andeutet, ist ja häufig so, dass die Aufnahme besser funktioniert, wenn sie parallel mit Kohlenhydraten gegeben wird. Dann ist natürlich die Oxidation auch der Kohlenhydrate immer viel größer während der Belastung. Übrigens
ähnlich, wenn ich Hamburger esse, die jetzt vielleicht gar nicht so viel Kohlenhydrate haben, also bis auf das Brötchen.
Besser, ne?
Aber wenn man Bier dazu trinkt oder Cola, ist einfach besser.
Ja.
Vor allem, wenn das Getränk noch kalt ist. Ich glaube, dann ist die Kohlenhydrataufnahme die Aufnahme der tierischen Fette viel angenehmer.
Keiner redet über die Osmolalität quasi von der Mischung Alster mit dem Barbecue-Beef-Burger.
Oder Spare-Ribs. Oder Pulled-Käse.
Ja,
sensationell.
Super, ja.
Das ist ja, wie gesagt, unsere Küchenfolge.
Fabelhaft, ne? Wenn man sich das so ein bisschen, diesen Magenwulst da vorstellt, der da stattfindet. Super. Das ist eine tolle Mischung. Ja.
Das klingt so, als würdest du das nie essen.
Nee, ich bin Health-Eater.
Ja?
Ich gucke so Gordon Ramsay-Shows. und dann mache ich mein Essen immer, also koche ich immer das nach.
Du bist immer so ein Pokeball-Mensch, gell?
Genau, ja, dafür kennt man mich. Mhm. Pokeball.
So mit, wie heißen diese?
Thunfisch.
Ja, zum Bleistift. Roher Thunfisch ist ja auch nicht gesund, sollen Würmer drin sein.
Ach,
Thunfisch komm. Ist, glaube ich, auch nicht
versau so. Versau mir jetzt nicht meinen Pokescheck auf Hawaii
quasi. Dann irgendwie kalter Reis, geht noch. Dann diese komischen grünen Bohnen, wie heißen die nochmal? Oh, jetzt habe ich den Namen. Du weißt, was ich meine, gell?
Die komischen grünen Bohnen?
Nein, diese sehen aus wie grüne Bohnen, ich komme nicht drauf.
Wakame.
Ja, nee, das sind die Algen.
Das sind eher Erbsen.
Oder? Das ist Wakame, egal, gut.
Ist ja auch egal. Dass wir die Kompetenz in der Küche haben, ne?
Auf jeden Fall. Am Essen bin ich groß.
Ja, das ist so. Das muss man einfach klar sagen.
Ich kann sie nicht mehr fragen, aber vielleicht habe ich auch als Kind wirklich viel zu viel Bicarbonat gegessen.
Mhm.
In Kuchenform.
Ja, garantiert.
Vielleicht war das auch damals der Grund, warum der ein oder andere von uns bei den Bundesjugendspielen besser war.
Ja, auf 400 Meter bist du damals schon gerannt. Deswegen bist du Zehnkämpfer überhaupt geworden.
Deiner
Oma ist zu verdanken.
Nein, das war ja ein Jedermann-Zehnkampf. Und mein damaliger Ressortleiter Michael Schobhaus kam vom Stern.
Liebe Grüße.
Den ich sehr schätze.
Ja.
Hat dann als Headline gemacht, der Bettelmann der Athleten. Das fand ich so sensationell. Wahnsinn. Das war einer meiner liebsten Reportagen, die ich je gemacht habe. Die und Fechten mit Arndt Schmidt. Kennst du Arndt Schmidt noch?
Nein,
Entschuldigung. Olympionike.
Ja.
Und da wurden wir mal eingeladen, weil du vorher von Bayer geredet hast.
Also, ja.
Und dann haben wir mal wirklich in einem zweitägigen
Folge.
Genau, zweitägigen Workshop gelernt, wie man ficht.
Ja.
Oder fechtet.
Ja, ja, schon klar.
Das ist echt eine tolle Sportart.
Ja, das könnte auch eine Bicarbonat-Sportart schon fast sein, weil ich glaube schon, dass das intensiver ist, als man denkt, oder?
Also ja, das schon, auf jeden Fall. Aber ich fand,
dass man wahnsinnig viel Beinarbeit hat und ständig dieses Ding hochhalten muss. Ich fand es einfach so spannend,
dieses taktische Element, also dieses Schach auf zwei Beinen.
Ja, ja, ja.
So, also, dass man irgendwie überlegt, was macht der Gegner, was mache ich? Diese Parade-Repost oder wie das heißt, ich weiß nicht.
Wie Schach nur ohne Würfel. Lukas Podolski mal gesagt.
Echt?
Ich glaube, es war Lukas Podolski.
Aber er meinte Kniffel?
Fußball ist wie Schach ohne Würfel.
Oder meinte er Mau Mau? Oder Uno?
Ich reich noch mal nach, wie das Zitat wirklich war, aber ich glaube so ungefähr.
Lukas Podolski ist ein Wortakrobat. Den sollte man mal einladen.
Fabelhaft. Ja.
So. Fußball. Bicarbonat, ja oder nein?
Klar. Natürlich.
Immer.
Ja, also würde ich ein kleines bisschen positionsabhängig machen. Aber das sind natürlich sehr unterschiedliche Aufteilungen an Profilen.
Dass die Brasilianer damals gegen die Franzosen das WM-Endspiel verloren haben, weil sie das Bicarbonat nicht vertragen haben.
Welches WM-Endspiel ist das gewesen? Wieder eins von deinen WM-Endspielen, wo ich noch nicht auf der Welt war irgendwie? Nee, Mexiko 86?
Nee, muss schon über 2000 gewesen sein.
Achso, ja, guck mal hier, kommt aus der Regie die Information bezüglich Lukas Podolski. Fußball ist wie Schach, nur ohne Würfel. Viele Leute denken immer, wir würden hier nur Scheiße labern, aber es ist überhaupt nicht so. Das ist hier das gelebte Leben. Und
2000, weiß ich nicht.
Frankreich gegen Brasilien.
Ja. Und Ronaldo war damals unglaublich schlecht.
Der Stürmer Ronaldo.
Nicht der Portugiese, der Brasilianer.
Ja, also 2002 ist Deutschland gegen hat Deutschland das Finale gegen Brasilien verloren in Südkorea.
Nee, das war's. War es vielleicht sogar früher?
Dann war 2006 ist Italien Weltmeister geworden. Ist
98
ich nicht Frankreich? Ich weine immer noch deswegen.
Ist 98 nicht Frankreich?
98 ist Frankreich Weltmeister geworden. Gegen das ist absolut Brasilien richtig.
Vielleicht im Endspiel?
Gegen Brasilien. Und jetzt ohne nachzugucken. 3:0 ist das Finale ausgegangen.
Dann war es 8. Ja, und aber Brasilien war doch Favorit.
Und absolut.
Siehste?
Und ich meine zweimal Zinedine Zidane und einmal David Trezeguet.
Wow.
Wenn das stimmt, ne?
Dann bist du wirklich
dann
gut.
Dann hier, zack. So.
Dann bist du wirklich gut.
Vielleicht
aber warst du da schon auf der Welt?
98.
Ja.
Ja, da war ich schon 11 in dem Falle. Und das war das war die glorreiche Zeit von Zinedine Zidane. Und die sind 98 Weltmeister geworden. 96 sind ja wir Europameister geworden. Wir, ne? Also du und ich, klar. Wir erinnern uns. Und 2000 ist dann Frankreich auch Europameister geworden.
Aber 96 war doch dieses Bierdorf-Tor, gell?
Zweimal Zidane, einmal Trezeguet.
Okay.
Einmal davon Zidane mit dem Kopf. Okay. Relativ unüblich. Und dann, endlich ist es wieder ein Fußball-Podcast. Ich kann diesen Triathlon nicht mehr hören. 2000.
Welche Fußball-WM hast du denn das erste Mal so richtig verfolgt,
ja,
an die schon, du dich erinnern kannst?
2006 habe ich Abi gemacht, da bin ich erwachsen geworden und dann hatte ich
früher nicht
WM im eigenen Land. Okay. Ja, schon 2002 kann ich mich auch dran erinnern. Mhm. Also der 2:0 für Brasilien, zweimal Ronaldo, glaube ich, das erste Ding, der sehr unangenehme Patzer von Oli Kahn, wo er einen relativ moderaten Schuss irgendwie springen lässt und Ronaldo abstaubt. Das war schon bitter. Zumal das ja auch so ein Jahr war, wo niemand damit gerechnet hätte, dass Deutschland es überhaupt irgendwie ins Finale schafft. Da haben so Leute wie Marco Rehmer gespielt.
Gab aber einige.
Jens Nowotny.
Stimmt.
Also bei aller Liebe und so.
Aber auch Bayer Leverkusen, gell?
Jens Nowotny. Das ist korrekt. Ja.
Marco Rehmer. Guck mal, das erste Fußball-WM, wo ich richtig mitgefiebert habe, Gruppenrunde oder wie heißt es? Vorrunde bis Endspiel war 78. Mhm. Da siehst du mal die Unterschiede. Nicht 1878, 1978. Ja,
boah, das kann ich dir nicht
das
sagen.
Das war in Argentinien. Mhm. Und da haben so Leute wie Hansi Müller als junge Spieler haben da so debütiert. Ja. Und da gab es irgendwie, das erste Spiel war 0-0, dann haben sie 6-0 gegen Mexiko gewonnen. Damals hatten wir nur ein Programm, das muss man sagen. Also nur zwei Programme, das erste und das dritte. Das zweite, weil wir waren im Tal der Ahnungslosen und nicht in der DDR. Mhm. So nach dem Motto, das heißt, man musste in die Kneipe gehen, weil in der Kneipe konnte man dann ZDF gucken. Das heißt also, man ist immer vagabundiert zwischen den Spielen. Man musste praktisch zum Public Viewing gehen, weil es da, wo ich aufgewachsen bin, kein zweites Fernsehen gab oder meine Eltern zu geizig waren, eine größere Antenne ranzumachen. Ich kann es ja nicht mehr sagen. Mhm. Das war relativ spannend. Und da war ja auch, 78 war die Schmach von Cordoba. Mhm. Kennst du das noch? Ivert Narisch, wo Hans Krankel
Sensationell.
Und genau, und dann gab es ja angeblich das verschobene Finale, das Argentinien dann gegen die Niederlande gewonnen hat. Was ich darf.
War das die Hand Gottes?
78? Nein. Die Hand Gottes war irgendwann in den 86. 80ern, ja, genau. Aber irgendwie hieß es, dieses Spiel wäre verschoben worden, aber das habe ich dann gar nicht mehr so mitbekommen.
Ich habe keine Ahnung, wie wir hier jemals wieder rauskommen sollen.
Wir haben Bicarbonat-Fußball.
Für mich ist es vorbei. Wenn es zweimal Zidane und einmal Trezeguet war, ist es vorbei. Dann ist es. Da Juri Djorkaeff hat mitgespielt. Damals Riesentransfer, damals zu Kaiserslautern gegangen. Dann
ich weiß noch,
Deutscher Meister geworden, 1996 oder 97.
War damals Barthez, der Torhüter?
Fabien Barthez.
Ja.
Ja, ja, genau so.
So, Bicarbonat. Mhm. Im Triathlon nicht unbedingt, außer bei den Profis. Jan Stratmann nimmt es. Nizza?
Nein.
Auch nicht Nizza?
Nein.
Harter Radkurs, kurze Anstiege.
Viel zu lange Anstiege. Du könntest es, glaube ich, auf dem ersten Stück kannst du es schon machen. Also wenn man den Nizza-Radkurs vor Augen hat, dann fährt man aus der Stadt raus, dann fährt man von dieser Stadtautobahn runter quasi rechts hoch in die Berge. Und dann fährt man...
Seealpen sind das, gell?
Wir richtig, genau.
Die Leute bilden.
Auf jeden Fall. Und dann fährt man in so ein Industriegebiet rein und dann geht es einmal links echt steil hoch. Also es ist wirklich auch nicht zu unterschätzen. Das ist ein ganz ekliger Abschnitt. Und dann hängst du auch so ein bisschen...
Ja, richtig ins Laktat, oder?
Ja, da voll in der Suppe stehen die drin. Richtig im roten Bereich. Genau. Und dann gehen die richtig ins Laktat. Genau. Und da kannst du schon drüber nachdenken. Das Problem ist halt immer, das muss man halt schon weiterhin sagen, dass so... Es liegt vielleicht auch an meinem großen Sicherheitsbedürfnis. Mhm. Aber ich habe immer Angst vor dem Risiko, ne? Dass wenn du am Ende ein Rennen verkackst und der Athlet nicht vernünftig irgendwie essen und trinken kann, weil der irgendwie Bicarbonat genommen hat, also versucht hat mit 1-3% in einer Phase von hoher Intensität irgendwie für mehr Pufferkapazität zu sorgen, dadurch aber das elementar Wichtige, nämlich die sinnvolle Kohlenhydrataufnahme, versaut wurde, dann ist das halt einfach schon auch eher doof. Und da gebe ich auch gerne zu, bin ich gerade bei so einer hochkomplexen Sportart wie dem Langstreckentriathlon lieber immer so bei den Basics und die richtig machen, als jetzt irgendwie so zu hoch gezüchtet zu optimieren, wenn dafür das Risiko immer größer und größer und größer wird. Kann man natürlich machen, aber ja, das ist auch so ein bisschen naturell.
Ich finde, der Triathlon ist auch zu schade, um es experimentell zu machen, also gerade die Langdistanz, weil du halt nicht, hast halt keine 80 Renntage im Jahr. Weißt du, wenn du es bei der Vuelta Algarve auf einem welligen Kurs ausprobierst und auf dem Zeitfahren und es klappt nicht, okay, dann hast du das Zeitfahren nicht gewonnen. Vielleicht bist du dann Dritter oder Vierter. Schade, ein Saisonsieg weniger. Den wenigsten Fahrern irgendwie haben dadurch finanzielle Verluste, weil dann gewinnen sie irgendwas anderes. Genau. Wenn du es in Nizza einsetzt und du verkackst im wahrsten Sinn des Wortes.
Ja, dann hast du zwei wichtige Rennen im Jahr gehabt.
Wollte ich gerade sagen, und deine Sponsoren sind vielleicht weg und du hast irgendwie,
ja. Ja, genau, das ist es, ne? Da hast du völlig recht. Und das ist im Radsport halt dreimal geiler.
Ja.
Da kannst du das, was du am Wochenende vorher versaut hast, nächste Woche wieder gut machen, ne? Oder bei einer Ein-Wochen-Rundfahrt. Es ist dann ja auch ein kurzfristiger Effekt. Ist ja nicht so, dass du dir, weiß Gott, was da einheimst, wenn du das einmal genommen hast, ne? Das kommt wieder raus, fertig. Ja. Und dann braucht es ein paar Stunden und dann ist alles wieder okay. Also von daher, das Problem entsteht und bleibt im Magen, wenn man so will. Oder kommt dann halt raus, aber das verbreitet sich ja nicht größer.
Weil für die große Zahl unserer Swift-Racer, die uns ja sicher auch nicht zuhören und die dann Rennen in der eigenen Garage oder im eigenen Wohnzimmer fahren, ja, auf einer Plattform. Ja. Da könnte es ja auch spannend sein.
Total. Gell? Also wie gesagt, im Radsport wirst du vielfach mehr Möglichkeiten, mhm, finden, um das zu machen. Auch in der Leichtathletik, ne, wie du es, mhm, gerade angesprochen hast. So wie ich gesagt habe, wenn die Belastung länger ist als 10, 15 Sekunden und jetzt nimmst du alles, was 200 Meter, da ist halt, glaube ich, dann die Akkumulation egal. Also, mhm, ich weiß nicht, ob du dann nach 18, 19 Sekunden schon so viel kontraktile Insuffizienz haben kannst, dass das zum Problem wird. Also, das muss ja die Kaskade erstmal loslaufen, ne? Du musst erstmal übermäßig viel.
Ich komme immer nicht über das Wort hinweg, ehrlich gesagt.
Kontraktile Insuffizienz?
Ja, ich finde, das ist ein Titel entweder für eine Folge, für ein Buch, für ein Essen, ja, für irgendwas. Aber ich meine, kontraktile Insuffizienz.
Ja, ich bin nicht, also ich habe kein sufficient Kontraktionsfähigkeit mehr. Also deswegen bin ich da in.
Eigentlich wäre das ein Schild für Sebastian Puffpaff. Der sagt ja immer, ist das ein Schild? Also guckst du das manchmal?
Nein.
TV Total?
Nein.
Ist ja viel besser als das Original mit
Puffpaff. Sebastian Puffpaff ist der Moderator von TV Total.
Ja, genau.
Man hört raus, wie viel ich Fernseh gucke im Leben, ne?
Wenig. Mhm. Wenig bis gar nicht.
Ja, wo läuft das ist denn? Ja, immer noch auf ProSieben?
ProSieben, ja. Genau. Mhm. Raab lief ja auf RTL und der sagte dann immer,
wenn so. Was für eine Sendung?
Weiß ich nicht, haben sie abgesetzt. Ich habe es einmal geguckt, der sah aus wie früher.
Ja.
Also Jacket, Kronen genauso, gleiches Hemd.
Ja.
Irgendwie, vielleicht war es auch eine KI. Man weiß es.
Deutsche Medienlandschaft nicht drin.
Genau, sind wir wieder bei unserer Generalkritik. Mhm. Schade. Und deiner doppelten GEZ-Gebühr. Ich glaube, du sprachst im letzten, mhm, oder im vorletzten Podcast, mhm, mal davon.
Ja, wegen deiner Kritik. Man hat mich mit dir in ein Boot gesetzt. Das war schwierig.
Mhm. Gut, aber eine Geschichte, auf die ich hinaus will, die fand ich ganz spannend, was Tim angesprochen hat. Es wird wenig eingesetzt, aber man kann es durchaus probieren, um den Flüssigkeitshaushalt oder die,
oh,
sagst du richtig, wie nennt sich die Wasser, also Natriumbicarbonat sorgt dafür, dass Wasser eingelagert wird. Jetzt sagt ja der ein oder andere, ist blöd, wenn es berghoch geht, wiege ich mehr. So. Auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, okay, ist dadurch vielleicht, dass ich dehydriere, ist das weniger
riskant. Ja, die Idee dahinter
was ist, die
ist
Idee?
Ja, dafür zu sorgen, dass du halt grundsätzlich deinen Flüssigkeitshaushalt ein Stück weit aufrechterhältst, wenn ich es richtig verstehe. Mhm, also
ja,
nochmal, ne,
ja,
das ist für mich echt, da habe ich ehrlich gesagt mich noch nicht mit auseinandergesetzt und habe mich auch vorsichtig gefragt nach meiner Theorie eben, ob ich dafür Natriumbicarbonat brauche oder ob
Natrium reicht. Ja. Das habe ich auch gedacht. Also ja, ich glaube, er würde auch sagen, okay, weil er begründet es auch, da ist ja wegen dem Natrium. Also da sind wir ja wieder bei der Salzgeschichte.
Ja.
Und da sagen wir, okay, das kann ich vielleicht auch mit natriumreicher Ernährung, mit natriumreichen, klar, Riegeln oder mit, ja, im schlimmsten Fall mit Salztabletten erreichen, wenn ich es dann mag und vertrage. Da, genau, sind wir beim Gleichen, okay.
Ja, genau. Und das ist ja, also klar, gängiges Prinzip, ne, würde ich auch sagen. Weil
Kohlenhydrate ja auch Wasser binden. Also ich kann das ja über unterschiedliche Wege erreichen.
Ja, oder? Genau. Also deswegen, ich weiß nicht, ob ich jetzt Natrium, aber nochmal, mhm, alles unter Vorbehalt, ich weiß nicht, ob ich Natriumbicarbonat verwenden würde, um meinen Flüssigkeitshaushalt aufrechtzuerhalten. Also mir ist schon klar, oder zumindest habe ich eine Idee, wie das funktionieren soll.
Mhm.
Aber ich würde auch denken, warum dann jetzt das in Kapselform quasi, wenn ich Salz, also Natriumchlorid, in welcher Form dann auch immer, auch anderweitig zuführen kann. Und das ist ja mittlerweile ein Standard. Ich meine, jedes Sportgetränk hat mal mehr, mal weniger, enthält mal mehr, mal weniger Natrium und dann kann ich es ja quasi davon abhängig machen, in Kombination mit den äußeren Bedingungen, also wie warm ist es, mhm, wie schwül ist es und so weiter, ob ich davon jetzt gerade mehr oder weniger zuführe. So. Also so richtig die Notwendigkeit würde ich jetzt nicht sehen. Wenn ich das aber haben will, also jetzt, ich denke manchmal dann ein bisschen zu sehr in Langstreckentriathlon und war jetzt gerade gedanklich schon auf Hawaii.
Mhm.
Wenn ich aber im Radsport bin und ich habe meine Etappe, die du eben angesprochen hast, Etappe Nummer, keine Ahnung, 10 der Tour de France, mhm, in 2025 und ich habe da einfach wirklich häufig die Situation, dass in den Berg gekachelt wird, der dann relativ kurz ist, oben raus nochmals um die Bergwertung geht und so. Ja, dann kann ich sagen, dann könnte ich das jetzt von meiner sonstigen Natriumzufuhr wahrscheinlich abziehen, was ich da an Natriumbicarbonat gedanklich gegessen habe. Also natürlich in meinem passenden Verhältnis, aber ja, das kann funktionieren wahrscheinlich. Ob das sich das lohnt, jetzt weiß ich nicht. Also Natriumbicarbonat dann ja, ich meine jetzt nur als Hilfsmittel für die Aufrechterhaltung des Flüssigkeitshaushalts.
Aber wenn du dieses Natriumbicarbonat als Gel machst und es dann noch frierst, in Form von so einem Slushpuppy oder so einem Eis, also die Fahrer kriegen ja auch teilweise Eis während der Etappe, einfach um runterzukühlen. Da gab es ja auch mal Studien, dass man also entweder man kann den Kopf kühlen oder man kann im Endeffekt auch, wenn es der Magen verträgt, vorausgesetzt, Eis essen. Das wäre auch eine coole Geschichte. Das wäre auch was für unser Chunk-Malz-Rezeptbuch.
Mhm. Finde ich sehr gut.
wir sollten da mehr dran arbeiten.
Ja, lass uns das auf jeden Fall mal mit aufnehmen. Vielleicht gibt es ja einen findigen Hörer, der irgendwie Literat ist und parallel noch einen Verlag hat für Kochbücher.
Stimmt.
Und der das einfach mal verarbeiten könnte. Ne? Super. Daniel, haben wir noch irgendwas zum Thema Bicarbonat? Darauf ein Backnatron.
Nee, aber vielleicht sollte man generell mehr Backpulver essen.
In Form von Kuchen.
In Form von Kuchen.
Ja.
Mit irgendwie einem schönen Tass Kaff.
Finde ich gut. Einfach mal ausprobieren mit dem Backnatron, also beziehungsweise dann jetzt mit den Kapseln und so weiter. Und einfach mal feedbacken, wie es funktioniert hat. Also würde mich schon echt interessieren. Ja? Ich habe gar nicht mal so viele Fallbeispiele, weil ich, wie gesagt, ich glaube, tendenziell abblocke. Ich finde es auch total gut. Also ich würde es vor allen Dingen gerne wissen, wenn das jemand macht, der aus so hochlaktaziden Sportarten kommt. Rudern als Beispiel. Schach. Und ich weiß, dass wir einige Ruderer haben, die ehrlich? Zuhören. Ja. Haben mir schon oft viele Leute geschrieben.
Biathlon.
Ja, auf den kurzen Distanzen auch, ja. Da kriegt es nochmal eine ganz andere Bedeutung, ne? Weil du dann halt möglicherweise ja, ist jetzt die Frage, wie das so ist mit Konzentrationsfähigkeit und so weiter, wenn du nicht zu sehr in der Suppe stehst. Mhm. In diesem Sinne.
Du meinst weniger H+-Ionen, dann weniger Zittern, weniger Nähmaschine am Schießstand?
Keine Ahnung, ja. Warum nicht? Kann ich mir schon vorstellen.
Das ist eine spannende Geschichte.
Lass mal das irgendwen rausfinden.
Florian Lipowitz, der war mal Biathlet.
Ja.
Müssen wir Ralf anrufen.
Und Primoz war mal Skispringer.
Richtig. Ja, Skispringen, ne? Ist nicht so, gell?
Nee.
Gut.
Für mich hängen aber Skispringer, die da runterspringen, auch einfach nur in der Hocke und dann müssen die sich einmal abdrücken. Aber ich habe natürlich ein sehr falsches Bild vom Skispringen.
Ich glaube, das Timing ist da entscheidend.
Ich glaube, das Timing ist entscheidend. So wie jetzt bei uns beiden, weil wir das jetzt beenden und dann haben wir weniger als 60 Minuten.
Ehrlich?
Jede Wette, ganz kurz darunter.
Kriegen wir aber
lass jetzt aufhören, jetzt aufhören. Gut. Dann schaffen wir es. In diesem Sinne.
Guten Appetit.
Tschüss. Lasst euch das Magenbrot schmecken. Alles Gute. Ciao.
Das war die aktuelle Junk Miles Episode. Vielen Dank fürs Zuhören.
Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Junk Miles Podcast generell ganz anständig findest, abonnier uns gern auf den gängigen Podcast-Kanälen.
Richtig glücklich machst du uns mit einer 5-Sterne-Bewertung, die du zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts abgeben kannst.
Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Junk Miles Donnerstag.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.